Hat jeder von euch eine Bibel dabei? Wie viele Kapitel hat der Römerbrief, ohne reinzuschauen? Da hilft mich Jonathan, ne?
16.
Wer hat das gesagt? 16? Ja, 16. Weiß doch ungefähr, wie der Römerbrief eingeteilt ist. Was steht am Anfang und was steht so im Verlauf des Briefes? Ja.
Ja. Also wenn nur das, deswegen habe ich auch 8 getippt, weil ich weiß, dass in Römer 8 das mit der Gnade steht, glaube ich. Das hat er auch Luther. Luther hat auch da sein Erkenntnis ausgekriegt, dass wir durch Gnade gerettet sind und nicht durch unser Tun. Und da steht auch in dem Vers, dass nichts an uns bleibt von der Liebe Gottes.
Ja, und das steht in Römer 8.
Und so, genau.
Aber seine Erkenntnis hat Luther vor allem aus Römer 3.
Ja, ich meine aus Römer 3.
Ach so, ja. Hast recht.
Okay.
Ja, ist gut.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe die Gnade irgendwo.
Ja, kann man sagen. Ja, also, worum geht es im Römerbrief? In einem Satz oder zwei Sätzen zusammengefasst, weiß das jemand? Nee, du bist Theologe. Vielleicht schlagt er mal den Römerbrief auf, Kapitel 1, Verse 16 und 17. Römerbrief, Kapitel 1, Verse 16 und 17. Da sagt Paulus, und Paulus, das ist derjenige, der diesen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Darum nennt man diesen Brief auch Römerbrief. Vielleicht liest mal jemand von euch. Römerbrief 1, Verse 16 und 17. Sarah, liest du mal?
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben.
Ja, danke. Also worum geht es im Römerbrief? Das fasst Paulus hier zusammen. Es geht ums Evangelium. Das Evangelium, in dem Gott seine Gerechtigkeit offenbar gemacht hat. Und das entfaltet Paulus dann nach und nach im Verlauf des Römerbriefes. Das Evangelium, was ist das kurz gefasst? Weiß das jemand? Was würde jemand einem anderen sagen, der ihn fragt, was ist das Evangelium? Da muss ich ja irgendwie schnell auf das Zentrum kommen. Thomas.
Das Wort Gottes für, also, was drin steht, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er für uns. Also, ja.
Ja.
Ja, bei mir steht im Stand Evangelium rettende Botschaft und das ist ja wahrscheinlich das. Bei mir steht Stand Evangelium rettende Botschaft.
Ja.
Das, die rettende Botschaft ist ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist.
Ja. Also, diese zwei Dinge sind für das Evangelium wichtig. Es geht um Jesus Christus und dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das gehört immer dazu, wenn man gefragt wird, was ist das Evangelium? Da muss man das zum Ausdruck bringen. Ja, ich gehe mal ein paar Blätter rum.
Nimmt sich wieder ein Blatt. Also das Blatt stammt nie von mir. Ich distanziere mich. Das stammt auch nicht von mir.
Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, geht es während der Osterfreizeit um ein Kapitel aus dem Römerbrief, Kapitel 7. Ich gebe zu, dieses Kapitel ist relativ schwierig. Umso mehr ist es sinnvoll, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen, wie ist eigentlich der Römerbrief aufgebaut? Wie argumentiert Paulus? Und welchen Platz hat dieses Kapitel im gesamten Römerbrief? Deswegen habe ich euch hier eine grobe Gliederung mitgegeben. Wie ist normalerweise ein Brief aufgebaut? Ganz grob.
Begrüßung,
Inhalt, Schluss. Ja. Wir haben jetzt einen Römerbrief. Wir können die Begrüßung vielleicht etwas erweitern. Begrüßung und Einleitung, Hauptteil und Schluss. Was wäre denn im Römerbrief die Einleitung? Von wo bis wo geht die? David. Fangen wir Kapitel 1, Vers 1 an.
Ach so, ja.
Und wie weit ungefähr die Einleitung?
Ja, 1 bis... Ja, da 17.
Ach hat so, jemand einen anderen Vorschlag?
Ja, also Vers 1 bis 17.
Hat jemand einen anderen Vorschlag? Würde ich auch machen. 1 bis 17. Dann kommt der Schluss, der Briefschluss. Wo fängt der an? Also die Studenten halten sich etwas zurück. Wer es weiß, kann es ruhig sagen. Ansonsten suche ich mir einen aus. Wo beginnt der Schluss des Römerbriefes? Vers 14. Ja, ist sinnvoll. Und dann bis Kapitel 16, ne, geht der Briefschluss. Das heißt, von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 15, Vers 13 haben wir den Hauptteil des Briefes. Und wie der Hauptteil aufgebaut ist, da habt ihr die grobe Gliederung gestern mal. Ungefähr kann man sagen, dass der Hauptteil des Römerbriefes sich in vier Abschnitte gliedert. Der erste Abschnitt im Hauptteil, der geht von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 25. Und darin erklärt Paulus das Herzstück des Evangeliums. Das Herzstück des Evangeliums ist, dass derjenige, der an Jesus Christus glaubt, aufgrund des Todes von Jesus Christus von Gott gerecht gesprochen wird. Seine Sünden werden ihm vergeben. Das ist der erste Abschnitt. Im zweiten Hauptteil, vielleicht weiß jemand, von wo bis wo der geht, der zweite Hauptteil. Da ist ja zum Beispiel auch Kapitel 7 drin, deswegen. Der zweite Abschnitt im Hauptteil von Kapitel 5 bis Kapitel 8. Oder?
Ja.
Gut. Kapitel 8 würde ich auch machen. Der dritte Hauptteil von Kapitel 9 bis Kapitel 11. Achso, im zweiten Abschnitt, da geht es um die Gewissheit, die das Evangelium bringt. Wer durch die Vergebung der Sünden, wer durch Jesus die Vergebung der Sünden hat, der kann jetzt schon in diesem Leben gewiss sein, dass er am Ende auch gerettet wird. Der dritte Abschnitt von Kapitel 9 bis Kapitel 11, da verteidigt Paulus das Evangelium gegenüber Vorwürfen, dass Paulus mit dem Evangelium über sein Volk Israel hinweggegangen wäre, weil ja Paulus beobachten musste, dass ein Großteil des Volkes Israel dem Evangelium nicht geglaubt hat. Und dann eben der vierte Abschnitt von Kapitel 12, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 13. Da beschreibt Paulus die lebensverändernde Kraft des Evangeliums. Die führt zu einem neuen Verhalten in der Welt und in der Gemeinde Gottes. Das ist grob die Gliederung im Römerbrief. Und jetzt ist Kapitel 7 Teil des zweiten Abschnitts im Römerbrief von Kapitel 5 bis Kapitel 8. Von daher macht es Sinn, sich diesen Abschnitt erst einmal genauer anzuschauen, wie der gegliedert ist. Und das habt ihr auch mit auf dem Blatt drauf, Seite 1. Also es geht, wie gesagt, um die Gewissheit. Mit Gott für immer versöhnt zu sein. Und es geht darum, dass diese Gewissheit uns schon jetzt in diesem Leben bestimmen soll. Wir sollen schon jetzt keine Zweifel mehr daran haben, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus ganz bestimmt auch errettet werden. Weil das ist gar nicht so einfach, jetzt schon Gewissheit zu haben. Warum? Weil wir eben glauben. Niemand hat vom Himmel her eine Stimme gehört, eine gewaltige Stimme gehört, die ihm gesagt hätte, die sind deine Sünden vergeben. Sondern wir alle glauben auf das Evangelium hin, das uns irgendwann erreicht hat. Und diesem Evangelium, das uns durch Menschen erreicht hat, dem trauen wir zu, dass es das Urteil verkündet, welches am Ende, im jüngsten Gericht, Gott über uns sprechen wird. Das ist ein ziemlich großes Ding. Also da muss man schon gewiss sein, das ist es, das ist das Urteil. Mich erwartet kein anderes Urteil im jüngsten Gericht, als das, was ich jetzt hier im Glauben empfange. Ich glaube an Jesus Christus, dass mir durch ihn alle meine Sünden vergeben sind, dass Gott mich gerecht spricht und dass, wenn ich dann vor ihm erscheinen werde, Gott kein anderes Urteil mehr fällen wird. Und um diese Gewissheit geht es Paulus in den Kapiteln 5 bis 8, wie gesagt, und er betont diese Gewissheit in den Kapiteln 5 und in Kapitel 8. Und in Kapitel 6 und 7 geht Paulus auf Mächte ein, die gegen unsere Gewissheit zu sprechen scheinen. Das heißt, im Leben auf dieser Welt machen wir Erfahrungen mit Dingen und Mächten, die der Gewissheit zu widersprechen scheinen. Und da geht Paulus auf zwei Dinge ein. Sünde und Gesetz. Auf die Sünde geht Paulus in Kapitel 6 ein. Da sagt Paulus, zusammengefasst, Christen sind mit Gott versöhnt und als Folge dessen sind sie von der Herrschaft der Sünde befreit und können Gott schon jetzt in diesem Leben dienen. Und in Kapitel 7, da fasst Paulus dann eben ein ganz heißes Eisen an. Die Frage nach dem Gesetz. Und da geht es um das Gesetz, das Gott offenbart hat am Berg Sinai, das er seinem Volk Israel gegeben hat, damit es seinen Willen erkennt. Und von diesem Gesetz sagt Paulus dann, dass Christen von ihm befreit sind. Das sage ich jetzt einmal so. Ein richtig Reformierter würde jetzt schon Einspruch einlegen. Ja, aber, würde er sagen. Und wir werden eben im Verlauf dieser Woche sehen, wie berechtigt ist dieser Einspruch. Ja, aber. Sind wir nun befreit vom Gesetz? Oder nur in einer bestimmten Hinsicht? Ihr kennt vielleicht so auch von den Reformatoren, wurde so eine Unterscheidung gemacht. Der Gebrauch des Gesetzes gibt drei Arten, wie Gott das Gesetz gebraucht. Zum einen gebraucht er das Gesetz, um unsere Sünde zu offenbaren. Das ist der erste Gebrauch des Gesetzes. Es gibt dann den zweiten Gebrauch des Gesetzes. Gott sorgt mit dem Gesetz für Ordnung in der Gesellschaft. Und der dritte Gebrauch des Gesetzes, den vertreten die Reformierten, die Luther folgen, halten den für belanglos, mehr oder weniger. Aber dieser dritte Gebrauch besagt, dass Gott den Christen das Gesetz gegeben hat, damit sie wissen, wie sie vor ihm leben sollen. Wer Zeit und Muße hat, kann sich dann bestimmte Details in der Gliederung nochmal durchlesen. Hat jemand bis jetzt öfter mal Fragen? Oder etwas nicht verstanden? Also Kapitel 7. Wie ist es nun mit dem Gesetz, das Gott seinem Volk am Berg Sinai offenbart hat? Das Gesetz zeigt uns, was in Gottes Augen gut ist und was in seinen Augen böse ist. Das Gesetz ist die Grundlage, auf der Gott die Taten von Menschen im jüngsten Gericht beurteilt. Das Gesetz zeigt den Weg zu einem gerechten Leben und es warnt eindringlich vor der Sünde. Es stellt die Sünde unter Strafe. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, dass das Gesetz einem Menschen hilft, dass er die Sünde meidet. Weil es sagt ihm ja klar, das ist Sünde. Und das musst du vermeiden. Und das ist gut, das sollst du tun. Also man könnte eben meinen, dass das Gesetz einem Christen hilft, aus Glauben zu leben. Man könnte glauben, dass es dem Erreichen des ewigen Lebens dient. Man könnte der Ansicht sein, dass das Gesetz die Gewissheit fördert, das ewige Leben zu erreichen. Und nichts von alledem ist der Fall, sagt Paulus. Wenn jemand gewiss werden will, dass Gott ihn wirklich rettet, am jüngsten Tag, dann muss er das Gesetz beiseite schieben. Das Gesetz gibt ihm überhaupt keine Gewissheit. Wenn jemand Gewissheit haben will, im Blick auf dieses jetzige Leben, dass er schon jetzt Gott dienen kann mit seinem Leben, auch da sagt Paulus, muss er das Gesetz an die Seite legen. Das Gesetz ist zwar an und für sich heilig, gerecht und gut, aber es hilft in keiner Weise dazu, und das hat es noch nie getan, die Sünde im eigenen Leben zu besiegen. Noch nie, sagt Paulus, hat das Gesetz einem Menschen geholfen, gegen die Sünde in seinem Leben erfolgreich zu kämpfen. Im Gegenteil, das Gesetz, seitdem Gott es am Berg Sinai offenbart hat, hat schon immer der Sünde in die Hände gespielt. Das Gesetz hat schon von jeher dem Sünder nur Tod und Verdammnis gebracht. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, durch das Gesetz haben sich die Sünden vermehrt. Und dass Paulus so etwas sagen konnte, war natürlich, das war ein Skandal für jeden frommen Juden. Das war für einen frommen Juden war das Gotteslästerung. Also, das Gesetz trägt nichts zur Heilsgewissheit der Glaubenden bei. Im Gegenteil, in Kapitel 7, ich gebe jetzt einen groben Überblick. In Kapitel 7, in den Versen 1 bis 6, fängt Paulus so grundlegend an, dass er sagt, Christen bewahren sich ihre Heilsgewissheit dadurch, dass sie sich eines vor Augen führen, dass sie im Blick auf das Gesetz tot sind. Christen bewahren ihre Heilsgewissheit, wenn sie wissen, dass das Gesetz keine Forderungen mehr gegen sie stellt. Ihr Verhältnis gegenüber dem Gesetz ist aufgehoben. Positiv sagt Paulus dann in Vers 4 und Vers 6, dass Christen in einer neuen Ordnung leben, die durch das Wirken des Heiligen Geistes an den Gläubigen geprägt ist. Und dieser Heilige Geist tut an den Gläubigen Dinge, die das Gesetz nie tun konnte. Dieser Geist wirkt in ihnen Frucht für Gott. Und nach diesem Auftakt in den Versen 1 bis 6 macht Paulus dann im zweiten Abschnitt von Kapitel 7 eine Gratwanderung. Weiß jemand nicht, was ich damit meine, mit einer Gratwanderung? Weiß jemand nicht, was das ist? David, was ist eine Gratwanderung?
Ja, also, nee, ich weiß genau.
Also ein Grat ist der so ein beim Bergsteigen, so ein schmaler Stein. Und die Gefahr ist, dass man sehr leicht auf der einen oder der anderen Seite runterfallen kann. Und man muss sorgfältig aufpassen, dass man auf diesem Grat bleibt. Sonst hat man verloren. Und wenn Paulus in Kapitel 7 dann, in den Versen 7 bis 25, eine Gratwanderung macht, ist das symbolisch gemeint. Er will auf der einen Seite immer wieder herausstellen, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es ist nicht schuld an unserer Sünde. Und auf der anderen Seite hielt er immer wieder hervor, obwohl es gut ist, das Gesetz, hilft es uns nicht im Kampf gegen die Sünde. Und es gibt uns keinerlei Gewissheit, dass wir das Heil am Ende erlangen. Lasst uns nun mal dieses Kapitel zusammen lesen. Ich habe euch hier eine Übersetzung mit ausgeteilt. Die soll in keiner Weise die Übersetzung in Frage stellen, die ihr habt. Ich selber finde die Übersetzung aus dieser neuen Genfer Übersetzung sehr gut, weil sie a. verständlich ist und b. trotzdem würde ich sagen, den Inhalt gut wiedergibt. Und diese Übersetzung, die ihr habt, die ich euch ausgeteilt habe, ist weitgehend nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich lese Römer 7 mal vor. Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz und wisst, es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn der Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an ihn bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, nennt man sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, ist sie frei von dem Gesetz. Sie begeht keinen Ehebruch, wenn sie sich einem anderen hingibt. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern. Ihr seid gegenüber dem Gesetz getötet worden durch den Leib von Christus, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem nämlich, der von den Toten auferstanden ist. So kann unser Leben jetzt für Gott Frucht bringen. Als unser Leben noch von unserer eigenen sündigen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Das hatte zur Folge, dass wir für den Tod Frucht brachten. Nun aber sind wir von dem Gesetz befreit. Wir sind dem gegenüber gestorben, das uns gefangen hielt. Wir sollten in der Folge der neuen Ordnung, die vom Geist bestimmt ist, dienen und nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, gib der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die günstige Gelegenheit und stachelte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde an. Ja, ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gebot an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Sie täuschte mich, sie täuschte mir Leben vor und tötete mich. Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das dann, dass etwas, das gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde ausgeliefert und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle. Denn ich tue nicht das, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Der also, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Gute tun will, ist doch das, was bei mir zustande kommt, das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also gilt nun, dass ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, aber so, wie ich von Natur aus bin, bin ich an das Gesetz der Sünde versklavt. den wir heute Vormittag nur im Überblick dieses 7. Kapitel etwas detaillierter durch in der Gliederung. Ich glaube, die hat. Kapitel 7 kann man grob einteilen in zwei Teile, Verse 1 bis 6 und die Verse 7 bis 25. In Kapitel 7, Vers 1, da macht Paulus die allgemeine Aussage, dass der Tod eines Menschen seine Verbindung zum Gesetz aufhebt. Er gibt dann in den Versen 2 und 3 ein besonderes Beispiel, um das zu veranschaulichen. Eine Ehefrau ist nach dem Tod ihres Mannes keine Ehebrecherin mehr, wenn sie einen anderen heiratet. Wenn sie einen anderen heiraten würde, und ihr erster Mann lebte noch, dann wäre sie eine Ehebrecherin. Und zwar, das Gesetz würde dieser Frau sagen, du bist eine Ehebrecherin. Wenn der Mann aber tot ist, kann das Gesetz gegenüber dieser Frau diese Aussage nicht aufrechterhalten, weil ein Tod stattgefunden hat. Ihres Ehemanns. Paulus wendet dies auf das eigentliche Thema an, nämlich auf die Beziehung von Christen zum Gesetz. Doch hier sagt Paulus, die Beziehung von Christen zum Gesetz ist aufgehoben, weil sie mit Jesus Christus gestorben sind. Kapitel 7, Vers 4. Vielleicht grob zur Orientierung. Dieser Vers 4 ist der wichtigste Vers in Kapitel 7. Vers 4 ist der entscheidende Vers in Kapitel 7. In den Versen 5 bis 6 gibt Paulus dann eine Begründung für die Notwendigkeit, dass wir vom Gesetz befreit werden müssen. In Vers 5, die erste Begründung: Durch das Gesetz wirkte die Sünde in uns, sodass wir mit unseren Taten den Tod über uns brachten. Und die positive Begründung: Nachdem wir von der alten Ordnung des Gesetzes befreit sind, können wir Gott in der neuen Ordnung dienen, die vom Wirken des Heiligen Geistes bestimmt ist. Vers 6. Das sage ich jetzt auch schon mal zur Orientierung. Meines Erachtens, und dieses meines Erachtens, das werdet ihr noch häufiger hören, weil dieses Kapitel 7 ist auch unter Christen höchst umstritten. Meines Erachtens ist es so, dass Paulus das, was er in Vers 5 kurz sagt, dann im weiteren Verlauf von Kapitel 7 entfaltet. Ab Vers 7 bis Vers 25. Das, was Paulus in Kapitel 7, Vers 6 kurz andeutet, das entfaltet er dann später von Kapitel 8 an, Vers 1 bis 17. Ja. Also in den Versen 5 und 6, da macht Paulus schon mal so einen Grundaufriss davon, wie er jetzt weiter die Sache angehen wird. Wie er jetzt weiter argumentieren wird. Das, was er in Vers 5 kurz angerissen hat, beschreibt er genauer in Kapitel 7, Verse 7 bis 25. Das, was er in Vers 6 kurz angerissen hat, entfaltet er in Kapitel 8 in den Versen 1 bis 17. Das ist meines Erachtens eine sehr sinnvolle Einteilung. Aber die große Streitfrage dann in dem zweiten Teil, Kapitel 7, Vers 7 bis 25 und dann vor allem ab Vers 14, das ist die Frage, beschreibt Paulus hier eine Erfahrung, die Christen allgemein machen, die normal ist für Christen? Oder beschreibt er hier eine Erfahrung, die nicht für Christen normal ist, sondern eher die Erfahrung von Nichtchristen beschreibt? Zum Beispiel von frommen Juden, die das Gesetz kennen, dem zustimmen, aber es nicht einhalten. Vielleicht vorweg, meines Erachtens muss man die Gemüter vorher ein bisschen abkühlen, bevor man anfängt, sich die Argumente um die Ohren zu hauen. Es ist nicht ganz schwarz-weiß. Dass man sagt, das, was Paulus da beschreibt, das erfahren Christen auf gar keinen Fall mehr in ihrem Leben. Und auf der anderen Seite muss man diejenigen, die ihm behaupten, Paulus beschreibt hier die Erfahrung von Nichtchristen, dass man denen da nicht vorhält, wollte er behaupten, dass Christen sinnlos leben können in dieser Welt? Dass sie durchs Gesetz nicht mehr erfahren, dass sie Sünder sind? Natürlich wollen die das auch nicht behaupten. Weil das Thema, um das es Paulus geht, ist das Gesetz und welche Wirkung es auf den Sünder hat. Das ist das Thema. Welche Hilfe gibt das Gesetz dem Sünder im Kampf gegen seine Sünde? Welche Gewissheit gibt das Gesetz demjenigen, der ewig gerettet werden will? Dass er auch gerettet wird. So viel für heute Morgen. Gibt es noch Fragen? Bitte.
Hier die dein Blatt, wo ist das hier? Das ist so ein bisschen deine eigene Übersetzung.
Es ist vor allem die Übersetzung der neuen
Bibel. Ja, wie du das verändert hast.
Ein bisschen, ja, an manchen.
Nein, also steht ja in, also das haben wir auch gesagt, das Gesetz leitet, obwohl es gut ist, erledigt und Sünde, weil die Menschen, an die es sich richtet, der Sünde verteilt sind. Aber warum hat Gott denn dann den Menschen das gegeben, wenn es die Sünde fördert? Oder wenn es, also, verstehe ich das? Also es muss auch irgendwas Gutes sein, aber eben, sonst es kommt ja von Gott.
Vielleicht ist das in Gottes Augen gut gewesen, dass das Gesetz die Sünde im Menschen fördert. Dieser Frage werden wir noch weiter nachgehen.